die Jahresendrallye. Ein Phänomen, das Anlegerinnen und Anleger jedes Jahr aufs Neue beschäftigt. Doch in diesem Jahr scheint die Ausgangslage besonders spannend. Der DAX hat in den letzten Monaten eher enttäuscht, doch es gibt einige Signale, die auf mögliche Erholung hindeuten könnten. Von einer wachsenden Binnenwirtschaft über ein geldpolitisches Umfeld, das den Aktienmarkt stützt, bis hin zu geopolitischen Entwicklungen wie einem Frieden in der Ukraine. Die Faktoren, die eine Rallye antreiben könnten, sind vielfältig. Gleichzeitig bleiben jedoch auch Unsicherheiten bestehen. Wird es eine Jahresendrallye geben? Welche Risiken könnten die Märkte belasten? Und wie wichtig ist die Psychologie der Anlegerinnen und Anleger in dieser Phase? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 139. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 4.12.2025 und bei mir sitzt natürlich wieder der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen steht hier noch bei mir auf dem Zettel, aber es ist ja Nachmittag, weil wir ein bisschen später aufnehmen heute.
Die Zeit geht immer schneller, als man denkt.
Ja, vor allem am Jahresende, die Zeit rast und auf einmal ist Weihnachten, das ist ja so typisch.
Auf einmal ist Weihnachten 26, ja. Das
ist ja, mal nicht den... Naja. Übrigens, uns erreichen übrigens immer noch Zuschriften zu unserem 5-jährigen Jubiläum. Also wirklich regelmäßig kriege ich noch Post an unsere E-Mail-Adresse, podcast@dk.de. Und da möchte ich mich doch nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die uns da jetzt Feedback gegeben haben, weil ich habe es ja schon mal gesagt, wir senden immer so ein bisschen ins Off irgendwie. Wir sind dann so fertig, dann schneidet man den Podcast, dann wird der ins Online gestellt und jetzt haben wir wirklich ganz viel Feedback bekommen.
Müssen wir auch mal zeigen, wie wir aufnehmen. Wenn die uns zeigen, wo sie uns hören, müssen wir einmal mal auch ein Video machen.
Ja, das können wir auch machen. Ja, ich arbeite dran, dass wir demnächst einen Videopodcast machen. Also vielleicht kriegen wir es für 2026 irgendwann mal hin, dass wir uns auch mal filmen. Ich meine, auch in unserer Location.
Vielleicht aus kann man der 50. Etage, ja, der höchste Podcast.
Das höchste Podcaststudio der Welt, sage ich immer. Einfach so. Gibt bestimmt noch ein höheres, aber wir sitzen schon ganz schön hoch. Ja, übrigens, ein Hörer hat uns geschrieben, schöne Grüße gehen raus an Alexander, seinen Namen darf ich ausdrücklich nennen. Der hört uns im Fitnessstudio. Ich kenne das eher so, dass man da so stramme Beats hört und so, aber der interessiert sich da eher für die neuesten Aktienkurse. Wundert mich jetzt, dass er sich da von BIP, DAX und Co. so motivieren lässt.
Irgendwo müssen wir die ganzen Informationen, die wir mal kriegen über Podcast und Lesen und hier noch ein Clip und da noch ein Reel, irgendwo müssen wir die verarbeiten.
Aber er hat auch noch verraten, derselbe Hörer, dass er uns auch zum Einschlafen hört.
Ja.
Das passt schon eher zur Volkswirtschaft, finde ich.
Solange wir hier nicht einschlafen.
Ja, ich glaube, da besteht keine Gefahr. Nein. Es bleibt, ja, wie du sagst, immer spannend mit der Wirtschaft. Heute widmen wir uns mal so einem Thema, das ja viele Anlegerinnen und Anleger zum Jahresende vor allem beschäftigt, nämlich gibt es eine Jahresendrallye? Das ist ja immer so das, was sich alle dann so ab Anfang Dezember, Ende November fragen. Der DAX hat in den letzten Monaten so ein bisschen enttäuscht eher, war ein bisschen seitwärts, war ein bisschen abwärts. Es gibt aber Anzeichen, dass sich das Blatt wenden könnte und wir schauen uns heute mal an, wie sieht es denn eigentlich aus an den Märkten, könnte da was kommen. Beginnen wir mal mit der aktuellen Stimmungslage in der deutschen Wirtschaft. Der IFO-Geschäftsklimaindex zeigt, dass die Stimmung eher schlecht ist bei den deutschen Unternehmen. Viele zweifeln an der baldigen wirtschaftlichen Erholung. Und ich habe jetzt gelesen, dass das aber auch ein positives Signal sein könnte. Warum das denn?
Da hast du was gelesen, was zumindest ich auf keinen Fall geschrieben habe. denn das ist jetzt weniger der Fall. Also an den Märkten gibt es ja schon diese Verbindung, wenn die Stimmung der Anleger besonders gut ist, dann heißt das nicht unbedingt, dass die Kurse weiter steigen.
Ja, aber das kann man ja da auch umdrehen und sagen, naja, so schlecht wie es jetzt ist, schlimmer kann es nicht mehr kommen, es kann eigentlich nur noch aufwärts gehen. Vielleicht ist das der Gedanke dahinter.
Vielleicht, ja, aber rein empirisch, das heißt also vor dem Hintergrund der Daten aus den letzten Jahrzehnten, ist es schon so, dass wenn die Stimmung schlecht ist in der Wirtschaft, bei den Umfragen, und das ist beispielsweise das IFO-Geschäftsklima, dann geht es der Konjunktur in den nächsten 6 Monaten auch wirklich schlecht. Also das ist kein Kontraindikator, wie beispielsweise an den Märkten, da ist es wirklich so. Aber hier muss man sagen, es ist einfach eine sehr, sehr tiefe Anpassungs- und Strukturkrise, die die deutsche Wirtschaft gerade durchmacht. Es kommt ja wirklich aus allen Ecken und Enden, wird ja nur Mist über der Wirtschaft ausgekippt, ob das die Energiepreise sind mit den ganzen energieintensiven Produktionen bei uns, ob das die hausgemachten Probleme sind, ob das die Globalisierung ist, die auf einmal nicht mehr da ist und Deutschland eben voll darauf ausgerichtet war. Und ob das dann auch die Stimmung natürlich bei den Menschen ist, die von so viel Problemen hören. Und alles zusammen ist wirklich ein ganz giftiger Cocktail. Also das Brett zu mehr, das sozusagen den Durchbruch zu mehr Wirtschaftswachstum versperrt, das ist extrem dick, muss man ganz klar sagen. Und die Politik wird natürlich von allen dann immer als der Heilsbringer gesehen. Jetzt richtet das mal, ja, was hier nicht funktioniert. Ich glaube, so einfach geht's nicht. Politik kann auch nur mit den Wählerinnen und Wählern zusammen vorangehen. Und das ist mitunter nicht leicht. Und zur Zeit ist ja eben gerade auch die Erscheinung der Politik der Bundesregierung im Bereich Wirtschaftspolitik, kann sagen, Desaster. Thema Rentenreform ist ja gerade eben der große Aufreger. Aber es bittet sich ja einen größeren Zusammenhang. Die sind angetreten als Wirtschaftsreformer und jetzt werden sie als Verhinderer des Fortschritts mehr oder weniger gesehen. Im Gegenteil, als eine Regierung, die jetzt sogar Maßnahmen beschließt, von denen sie auch selber ja sagt, dass sie gar nicht so sinnvoll sind und dass sie eigentlich gleich wieder reformiert gehören, ja, also gerade bei der Rentenreform. Das ist schon also ein Kommunikationsdesaster, zumindest, würde ich sagen. Aber nochmal, dürfen jetzt hier nicht auch nicht unfair werden. Die Probleme sind wirklich so groß in Deutschland. Und das fängt damit an, dass die Menschen das überhaupt erstmal realisieren, was da passiert. Vor allen Dingen ja, wo ja über Nacht hier nicht alles zusammenbricht. Das ist ja auch nicht das Problem, das ist ja auch nicht das Thema, sondern es geht darum, dass wir eben die Leistungsfähigkeit ganz langsam verlieren, schleichend verlieren. Und das merkt man meistens dann im Vergleich zu anderen Ländern, in denen es eben dann über Jahre und vielleicht auch ein oder zwei Jahrzehnte einfach besser läuft. Und dann wird der Abstand irgendwann so groß, dass man sich fragt, na, wir sind mal ganz schön zurückgeblieben und dann ist es nicht weit, bis die Ersten kommen und sagen, wir sind ein Entwicklungsland geworden gegenüber dem, was an technologischen Themen in, keine Ahnung, USA oder in Asien dann eben möglich ist. Und das erstmal zu erkennen, dass man sich wieder mehr auf Leistungsfähigkeit und auf das Thema Wirtschaft überhaupt besinnen muss, das ist, glaube ich, erstmal die Aufgabe. Und deswegen sage ich, das ist nicht nur die Politik, sondern das müssen die Menschen ja auch mitmachen. Wenn die Menschen sagen, wir haben gar keine Lust dazu, wir finden das gut so, wie es ist. Und wenn halt die Dinge nicht so richtig funktionieren, die Bahn nicht pünktlich ist, dann ist das halt so. Dann muss man sagen, dann ist es auch eine Wahl. Ja, das frage ich mich nur, ob das dann eben so nach so 10, 15, 20, 30 Jahren auch so dann konsistent gesehen wird. Also die Ökonomen sind natürlich hier höchst alarmiert und schlagen natürlich dann wieder ganz harte Maßnahmen vor. Also es gibt ja Leute, die nach kompletten Neustart hier ganzer Systeme rufen in Deutschland. Also vom Beschaffungssystem bei Rüstungsgütern über die Bürokratie, über die Regulierung, auch bis hin zu diesem vollkommen undurchschaubar gewordenen Dschungel von Sozialleistungen, die wir haben. Es geht ja gar nicht so sehr nur um die Höhe, sondern es geht ja auch darum, dass wir ein gewachsenes Gestrüpp haben mittlerweile von Maßnahmen, die sich gegenseitig beeinträchtigen, canceln und auch ergänzen und teilweise auch gar nicht bekannt sind. Ja, also Ökonomen würden ja sagen, alles müsste mal grunderneuert werden und dabei auch vereinfacht werden. Und die Politiker sagen natürlich, nee, das ist der Wählerschaft eben nicht zu vermitteln. Wenn wir das machen, dann werden wir sofort abgesetzt, weil das sehen die Leute nicht, weil jede Maßnahme, die wir hier an Regulierung abschaffen, die trifft natürlich diejenigen, die die Regulierung gut finden. Und dann gibt's ein Riesengeschrei. Also alles zusammen. Es ist eben die Einsicht noch nicht da, dass man wirklich, also die Einsicht in der Breite der Bevölkerung, dass wir eben tatsächlich Dinge wieder machen sollten, die uns mehr Leistungsfähigkeit, man muss ja auch sagen, noch mehr Leistungsfähigkeit, wir sind ja leistungsfähig, ist ja nicht so, dass wir hier von Null starten, aber wieder Dinge, die eben dieses Thema Effizienz und Wirtschaft und auch durchaus Wachstum in den Vordergrund rücken. Und da wollen wir schauen, wie lange das noch dauert und ob dann die Dinge auch von der politischen Möglichkeiten besser werden. man muss ja sagen, auf der Unternehmensseite passiert ja sehr, sehr viel an Flexibilität, an Anpassungen zurzeit gerade. Dieser Strukturwandel wird von den deutschen Unternehmen ja angegangen. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch die Stärke der deutschen Unternehmen. Also es ist ein Bild mit Licht und Schatten, aber ein bisschen mehr Licht wäre nicht schlecht.
Ja, wobei ich habe auch gesehen, dass es zumindest in der Binnenwirtschaft ein bisschen Hoffnung gibt. Also das BIP, dein geliebtes BIP, das ist zwar eher, stagnierend, nennen wir es mal. Zum Glück nicht rückläufig, das wäre, glaube ich, ein ganz schlechtes Signal. Also das Bruttoinlandsprodukt, das steht im Moment so ein bisschen still. Aber es gibt anscheinend positive Signale bei den Investitionen. Das ist ja schon mal vielleicht so ein kleiner Lichtblick. Und da kann man sich natürlich jetzt fragen, welche Rolle spielt denn diese Binnenwirtschaft und die Investitionstätigkeit der Unternehmen für die aktuelle Entwicklung beispielsweise des DAX? Weil da könnte es ja dann wieder positiv sein, wenn investiert wird, dass da wieder Wachstum reinkommt und vorwärts geht.
Ja, zunächst müssen wir mal nüchtern feststellen, du sagst gerade, das BIP stagniert, das ist richtig für den Augenblick. Zurzeit haben wir so ein Nullwachstum von Quartal zu Quartal. Aber nicht vergessen, wir haben 2 Jahre hinter uns, wo das BIP gesunken ist. Das haben wir noch nicht erlebt und das ist dann eben weniger Wohlstand. Man wird es dann schon jetzt langsam merken bei diesen Lohnrunden, die ja jedes Jahr immer anstehen, da ist einfach nichts mehr zu verteilen und das wird man eben auch in extrem niedrigen Abschlüssen dann irgendwann merken. Ja klar, wenn das Einkommen nicht mehr steigt, dann ist halt nichts mehr zu verteilen. Welche Rolle spielt die Binnenwirtschaft beim DAX? Also zuerst würde man ja natürlich sagen, keine, gar keine, weil die Unternehmen sind ja alle international aufgestellt. Das ist ja immer das Thema bei den 40 deutschen DAX-Unternehmen, alles multinationale Konzerne. Aber das stimmt auch nicht ganz. Ja, selbst der DAX wird ja auch gar nicht im Inland gemacht. Der Anteil von ausländischen Besitzern an deutschen DAX-Unternehmen liegt bei über 50%. Das heißt, internationale Investoren bestimmen die Kurse hier ganz wesentlich. Und wenn internationale Investoren beispielsweise den Standort Deutschland besser einstufen, dann wollen sie schon mehr investieren hier. Das passiert schon. Das haben wir zuletzt ja im Frühjahr gesehen, in diesem Jahr, bei der sogenannten März-Rallye. Also März mit E diesmal, ja. Denn von der neuen Bundesregierung hatte man sich ja im Vorfeld, also schon bevor sie angetreten ist, ja wirtschaftsfreundliche Maßnahmen versprochen. Also wie gesagt, schon im Vorfeld der Wahlen zeichnete sich ja ab, dass eben dieses wirtschaftspolitische Ampeldesaster vorbei wäre und dass jetzt hier Verbesserungen vor der Tür stehen. Und da ist die Börse ja deutlich angezogen. Da haben wir diese 15% DAX-Zuwachs ja gemacht. Und das hat auch mit ausländischen Investoren zu tun, denn die haben das so gesehen und dann haben wir auch in den Flows, wie das so schön heißt, das heißt also in den Kapitalströmen internationalen, wo wir ja Statistiken haben, gesehen, dass tatsächlich auch Geld nach Deutschland geflossen ist, Aktienanlagen. Der Hintergrund war wohl weniger so, dass man jetzt glaubte, hier würden die wirtschaftlichen Paradiesbedingungen ausbrechen, sondern es war wohl eher das Thema, dass die Schuldenbremse hier aufgelöst wurde und dass man sich dann an allen 5 Fingern abzählte, dass jetzt in Deutschland die Regierung mehr Geld ausgibt und das bedeutet automatisch, egal wie es ausgegeben wird, mehr Bruttoinlandsprodukt und das hat tatsächlich ausländische Investoren dazu bewogen, in Deutschland zu investieren. Viele Amerikaner haben gesagt, na, endlich verstehen es die Deutschen auch, dass man nur mit Schulden Wachstum machen kann. Und das ist ja eine ganz neue Musik, die da aus Deutschland kommt. Und da wollen wir doch dabei sein. Ja, mittlerweile haben wir gesehen, dass das mit den Reformen ja wirklich eher bescheiden ausgefallen ist. Zumindest im Vergleich zur Dicke des Bretts, des Berühmten. Die Kurse haben sich ja aber gehalten auf diesem hohen Niveau. Das muss man sagen. Seit dann der Trump kam mit seinen Schreckensnachrichten, kurze Schrecksekunde an den Märkten ging es nach unten. Aber danach ist das Niveau, was in Deutschland erreicht worden ist, aufgrund der Hoffnungen auf mehr Wachstum, das ist gehalten worden. An den Märkten rechnet man weiterhin mit einem Aufschwung, die Ökonomen und wir auch. Ja. Aber wo kommt's her? Ja, von den zusätzlichen 80 und 90 Milliarden Euro, die da verschuldungsbedingt mehr ausgegeben werden können von der Bundesregierung im kommenden Jahr und weniger von den Reformen.
Wenn man jetzt so aufs Jahresende schaut oder auf die Jahresendrallye, ne, falls da eine käme denn, kommt einem natürlich auch das Thema Zinsen, Geldpolitik so ein bisschen in den Sinn. Das ist ja auch was uns hier im Podcast immer wieder umtreibt. Das könnte ja auch nochmal so ein Faktor sein. In den nächsten Wochen sind ja noch ein paar Entscheidungen offen, die vielleicht ja auch nochmal positive Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben könnten.
Ja, das ist richtig. Das Zinsniveau ist ein ganz wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. Wie generell von allen Vermögensgegenständen, auch von Anleihen natürlich und auch bis hin zu Immobilien. Können wir mal vielleicht ganz basishaft durchdeklinieren.
Ja genau, mach doch mal eine kleine Vorlesung hier.
Ja. In 2 Minuten. Also ja, vereinfacht gesagt, also das kommt ja von so einer grundlegenden Vorstellung her vom Wert von zukünftigen Zahlungsströmen, wie es dann immer in Finanzierungsbüchern steht. Also eine heutige Aktie ist ja vor allem ein Anspruch, vor allen Dingen auf die Dividende von diesem Unternehmen in den kommenden Jahren. Und wenn man jetzt ausrechnen will, was das denn eigentlich wert ist, was man da in den nächsten Jahren bekommt, und zwar heute wert ist, dann muss man eben ja eben berücksichtigen, dass eine künftige Zahlung auf den heutigen Tag verglichen weniger wert ist als eine heutige Zahlung. Das leuchtet ja jedem ein. Und dieser Unterscheidungsfaktor zwischen zukünftigen Zahlen und heutigen Zahlungen, der wird eben mit dem Zinssatz gleichgesetzt. Je höher der Zinssatz ist, desto mehr muss man eben von einer künftigen Zahlung abziehen, abdiskontieren. Und damit sinkt bei höheren Zinsen sozusagen der Heutigkeitswert dieser zukünftigen Zahlung und damit auch der Wert dieser Aktie. Und deswegen bedeuten halt steigende Zinsen schlechtere Bewertungen für alle Aktien. Umgekehrt, wenn die Zinsen sinken, dann steigen die Aktienmärkte in der ihrer Gesamtheit dann eher an. Und das ist in der Tat, du sagst es gerade, durchaus wichtig, gerade für die US-Märkte, denn die US-Notenbank ist nämlich gerade dabei, ihre Zinsen zu senken. Die sind ja noch ziemlich hoch dort. Allerdings wird das ein ganz heißes Kapitel werden, US-Geldpolitik, US-Notenbank im nächsten Jahr. Denn, das kriegen ja viele auch mit, der US-Präsident Donald Trump hat gerade mehr oder weniger bekannt gegeben, dass er einen Nachfolger hat für den jetzigen Notenbankchef, für Jerome Powell. Und das ist Kevin Hassett, der ist jetzt oberster Wirtschaftsberater von Trump. Das ist ja schon mal gut, hat also Ahnung von Wirtschaft. Weniger gut ist, dass er als absoluter Follower von Trump gilt. Und da könnte es dann problematisch werden, auch mit den Zinsen und mit der Verbindung zu den Aktienmärkten. Denn Trump könnte, und das ist die Befürchtung, wegen seiner hohen Staatsschulden eben darauf drängen, dass Zinsen eben noch deutlich weiter gesenkt werden, als das eigentlich sinnvoll wäre. Und dann ist es eben auch für die Aktien nicht mehr gut. Das ist so ein bisschen wie bei dem berühmten Gesundheitsspruch, ja, also in richtiger Dosierung eine Medizin, bei Überdosis Gift. Und das trifft eben bei diesem Zinsthema auch zu. Ich würde sagen, also gegenwärtig ist das Zinsthema, dass wir Aussichten haben auf eine Lockerung der Zinspolitik in den USA, noch sehr unterstützend für die Märkte und in der Tat auch ausreichend wahrscheinlich, wenn nichts anderes mehr passieren sollte, für die Entwicklung bis zum Jahresende. Aber nur weil es eben bislang so eingeschätzt wird, dass es dosiert verabreicht wird, in der richtigen Dosierung, sollte aber wirklich im nächsten Jahr diese Politisierung der FED klar zutage treten, also ganz deutlich werden, dann kann das auch ganz schnell umschlagen. Ja, ich würde sagen, eines der vielen Risiken für die Märkte im kommenden Jahr.
Genau, eines der Themen, was auch viele umtreibt, und das hat, glaube ich, auch die Märkte in den letzten Wochen ja ganz gut bewegt, ist die Sorge um einen möglichen, ich betone möglichen, Crash oder eine mögliche Spekulationsblase im Bereich KI. Da gibt es schon wieder die ersten Auguren, die den Crash herbeirufen quasi. Ja, und das ist natürlich auch sowas, was so ein bisschen für Unruhe sorgen könnte in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Wie groß sind denn unsere Sorgen so rund um das Thema KI? Ist das wirklich schon eine Blase? Aber eigentlich steckt ja schon ein Geschäftsmodell dahinter und die Unternehmen schreiben ja auch Gewinne. Es ist ja nicht so eine komplette Spekulationsblase.
Ja, da sagst du was. Da könnte man jetzt eine Vorlesung machen drüber, wenn man genügend wissen würde darüber. Das ist ja gerade das Problem. Also jedenfalls ist es eine höchst differenzierte Angelegenheit. Auf jeden Fall eben nicht so einfach wie bei der Internetblase da vor 25 Jahren. Denn da war es wirklich einfach. Ja, Riesenbewertung an den Aktienmärkten, kaum Einnahmen, ja. Blumige Geschäftsmodelle.
Große Geschichte, nichts dahinter eigentlich,
genau.
Ne?
Genau, so in einem Satz, ja, hast du das zusammengefasst. So.
Ich muss es immer ein bisschen einfacher machen, was du so profund ausführst.
Ja, du bist da die natürliche Intelligenz.
Ja, du die Karte in der Dingens.
Ja. nein, aber heute ist es ja genauso, wie du sagst. Wir haben so viele überzeugende Anzeichen für die Nützlichkeit von dem, was da gerade entwickelt worden ist, nämlich die künstliche Intelligenz, die Methoden und die Anwendungen. Das ist eben schon sichtbar, sodass wir eben halt sehr differenziert überlegen müssen, wo jetzt da die Schwachstellen liegen. Also die besten Anzeichen, dass da was dahinter ist, sind eben die Unternehmen, die sehr viel Geld verdienen damit. Jetzt auch noch nicht ausschließlich mit KI. Diese Unternehmen kommen ja alle von der Digitalisierung, von den Plattformdienstleistungen. Wenn man mal vielleicht von Nvidia absehen, die machen halt die Chips für die KI ausschließlich. Aber diese Unternehmen verwenden eben jetzt und entwickeln eben KI weiter und die Infrastruktur und riesige Potenziale, die da gerade ausprobiert werden. Und am Ende kommt es eben darauf an, wie viele Kunden die Unternehmen für ihre KI-Anwendung in der Zukunft finden. Wir alle nutzen es schon, aber die Frage wird dann auch irgendwann sein, wie viel sind wir bereit dafür zu bezahlen? Und das hängt natürlich auch von der Art der Dienstleistung an, die uns da angeboten werden. Werden das nur so standardisierte Leistungen sein, so Abfragen, Agenten, Hilfsmittel im Alltag, alles standardisiert, dann wird man auch nicht viel Geld damit verdienen können, dann wird es nicht so teuer werden. Oder werden es vielleicht maßgeschneiderte Beratungslösungen für Einzelpersonen sein, höchst spezialisiert, dann kann man da schon mehr für verlangen. Und dann geht es weiter mit vielen, vielen Möglichkeiten, die einfach da sind. Welche Themen zum Beispiel eine Rolle spielen, ist räumliche KI, also dieses Thema Roboter in der richtigen Welt. Ja, da ist die Frage, werden diese Konzepte funktionieren? Oder laufen die Roboter halt weiterhin planlos gegen die Wand, wie das in diesen lustigen Insta- und Google Reels da zu sehen ist? Also das weiß man eben nicht, ob diese KI-Technologie der Beginn von einem Weg sind, ja, auf dem dann viele weitere Technologien draufgesetzt werden und Anwendungen entdeckt werden. Oder ist es eine Sackgasse, wo man irgendwann sagt, das ist von der Technik der falsche Ansatz. Es ist zu umständlich oder es ist zu energieintensiv oder was auch immer, wie Bitcoin ja auch, wo man am Anfang dachte, ja, das ist jetzt hier die Weltwährung, mit der es ja ganz logisch ist, dass man bezahlen muss und sich hinterher herausstellt, es geht gar nicht, weil die Technik gar nicht in der Lage ist, die Transaktion zu verarbeiten. Also all das sind Fragen, die in der näheren Zukunft geklärt werden. Das nächste Jahr wird uns da voranbringen. Wie die aussieht, genau weiß niemand. Ich glaube, nur so viel ist sicher, so wie es heute aussieht, wie es morgen aussieht, wird es morgen eben gerade nicht aussehen. Ich erinnere nur daran, dass die ersten Serienautos zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Elektroautos, ja, wo man dachte, es geht mit der Batterie. Und trotzdem war dann das nächste Jahrhundert, also das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert des Verbrenners. Deswegen solche Entwicklungen muss man dann einfach beobachten. Aber dass da eben mehr hinter steckt als bei dieser Fantasieblase beim Internet, das glaube ich nach wie vor. Also wir machen auch daraus, dass das Engagement im KI-Sektor weiterhin sinnvoll ist, dass es viel Bewegung geben wird innerhalb dieses Sektors, in dieses Aktiensektors im nächsten Jahr, aber keinen kompletten Einsturz. Deswegen muss man am Ball bleiben und genau beobachten, welche Firma sich wie schlägt.
Ist ja generell bei Technologiethemen eigentlich immer schon so, genau. Ne? Dass viel Bewegung drin, genau. Ist. Also
ja. Und dass du es nicht vorhersehen kannst.
Ja. Ja, das ist. Weil das sind halt technische Entwicklungen und da kann es auch manchmal einen überraschenden Wendung geben, einen Meilenstein, der erreicht wird, der so gar nicht absehbar war. Ja,
man entdeckt Sachen, von denen man eben überrascht ist, oder man ist überrascht davon, dass das, was man entdeckt hat, nicht funktioniert.
Ja.
Also es gibt eben alle möglichen Kombinationen dabei.
Ja. Was auch viele entdecken ist, sind die sogenannten technischen Indikatoren. Das ist ja auch was, was viele Leute umtreibt. Da wird dann geschaut, hat der DAX jetzt gerade die 200-Tage-Linie vielleicht überschritten. Das wird als sehr positives Signal gewertet für einen Aufwärtstrend beispielsweise. Wie ist denn das mit den technischen Signalen? Ist das was, wo man mal draufschauen sollte, oder sagst du, ja, das kann man machen, aber eher aus psychologischen Gesichtspunkten vielleicht?
Ja klar, Technik, sage ich immer, ist so lange wichtig, wie sie jetzt durchbrochen wird. Ja,
ja, also solange alle dran glauben, funktioniert es, ne?
Naja, nee, es gibt einen Teil der Marktgemeinde, die dran glaubt, und man kann auch sehen, dass es sichtbare Muster gibt. Aber wie gesagt, eine Linie ist nur so lange nützlich zur Prognose, wie sie halt durchbrochen wird. Ja. Und warum sie durchbrochen wird, das weiß man nicht. Dann gilt halt eine neue Technik danach. Das ist dann so ein bisschen arbiträr. Also ich würde sagen, technische Indikatoren können schon für kurze Zeit Marktbewegungen erklären. Eben bei diesen typischen Situationen, wenn ein Kurs an einer Marke abprallt und das dann auch mehrmals, ja. Oder wenn er sich dann beim Durchstoßen von technischen Marken dann beschleunigt auf einmal, entweder nach oben oder nach unten, gibt's beides. Aber letztendlich und langfristig und im Durchschnitt hängt dann der Kurs eben einer Aktie beispielsweise von den eben Fundamentalwerten ab. Ja. Was sind die erwarteten Zahlungsströme dieser Aktie heute wert?
Ganz wichtig. Im Moment auch immer wieder geopolitische Entwicklungen, also vor allem ein möglicher Frieden in der Ukraine, der könnte ja nicht nur das Geschäftsklima verbessern, sondern vor allem auch die Aktienmärkte beflügeln. Inwiefern könnte denn der Frieden in der Ukraine Märkte beflügeln, und welche Branchen wären es vielleicht, wo man sagen könnte, naja, die werden schon davon profitieren dann am Ende?
Ja, das ist ja jetzt nicht schwierig zu überlegen, dass die Rüstungsthemen natürlich vorübergehend dann erstmal aus dem Fokus verschwinden werden, obwohl natürlich die geopolitische Lage sich erst mal nach einem Waffenstillstand in der Ukraine ja absehbar kaum ändern wird. Auch die Rüstungsnotwendigkeiten, die Einstellung der US-Amerikaner zu Militärschutz in Europa, nämlich kein Militärschutz mehr, und deswegen also keine Kehrtwende jetzt in der Verteidigungspolitik auftritt. Trotzdem wird es die Aktien erstmal vorübergehend etwas dämpfen. Umgekehrt Infrastruktur, klar, da sind natürlich die Themen. Aber erfahrungsgemäß sind diese Einflüsse auf Sektoren oder Einzelunternehmen dann auch nur kurz. Also selbst nach einer Meldung darüber, dass es endlich gelungen ist, den Krieg zumindest mal zu unterbrechen, wird man fragen, wie lange hält das und wie geht's weiter. Das würde ich als sehr vorübergehend ansehen. Und generell würde ich sagen, geopolitische Einflüsse auf den gesamten Aktienmarkt haben wir eigentlich kaum festgestellt. Oder zumindest deutlich weniger als gedacht. Es war schon mal eine Reaktion, war schon da. Ja, Trumps Ankündigung an Liberation Day hat die Märkte insgesamt nach Talfahrt geschickt. Aber das ging eben schnell wieder zurück, weil die Marktteilnehmer eben darauf gewettet haben, dass er mit seiner Nummer durchkommt, ja, Zölle erheben, ohne dass sich jemand wehrt, und dann geht eben die Weltwirtschaft weiter. Wo die Auswirkungen größer sind von Geopolitik und vielleicht auch dann unter Umständen sogar länger anhalten können, denke ich, ist dann auf den Ebenen unterhalb der großen Indizes, also bei einzelnen Regionen, bei Branchen und natürlich dann schon erst recht auch bei Unternehmen. Also nochmal, Rüstungsaktien muss man ja eigentlich eher umgekehrt sehen, haben heute eher den dreifachen Wert als vor 5 Jahren. Dafür sind russische Aktien gar nichts mehr wert. Also das sind schon deutliche Auswirkungen von Geopolitik. Infrastruktur boomt auch ohne den Frieden in der Ukraine, weil es genug Anlässe gibt, eben Infrastruktur aufzubauen. LNG-Gasfirmen waren zeitweise in die Höhe geschossen, als die Energiekrise war. Auch eine geopolitische Sache. Deutsche Industriefirmen haben einen schweren Stand. Auch weil die Geopolitik die Weltwirtschaft verändert. Also alles deutliche geopolitische Einflüsse, muss man schon sagen, aber eher in Teilbereichen. Die Aktien insgesamt laufen gut. Das ist ja auch der Grund, warum wir sagen, in einer geopolitischen unruhigen Welt, und die haben wir und die werden wir auch weiterhin haben, muss man sich eher mit der Anlage noch breiter hinstellen als vorher, weil eben einzelne Titel oder einzelne Regionen auch eben schnell mal überfahren werden können. Und dann ist es gut, wenn Sie halt einen möglichst kleinen Anteil im Portfolio haben. Das heißt also, unsere Antwort auf diese Entwicklungen in den letzten Jahren ist eher noch eine breitere, aber kuratierte, das heißt gemanagte und beaufsichtigte Aufstellung.
Jetzt sind wir irgendwie so ein bisschen bei den Risiken angekommen, ne? So, passiert eigentlich so im nächsten Jahr?
Ist nicht schlecht, wenn man darüber nachdenkt.
Ja, im Kontext von Geldanlage spricht man ja auch von Chance-Risikoprofilen und so weiter und so fort. Mach doch mal ein Chance-Risikoprofil fürs Jahr 2026. Was steht denn auf der Positivseite, also auf der Haben, und was steht auf der Soll-Seite?
Also erstmal wichtiger Punkt, wir haben eigentlich in den letzten Jahren nur Haben-Seitenpunkte gemerkt, weil die Aktienkurse immer nur nach oben gingen, lief eigentlich immer super. Und wir gehen auch, um da sozusagen mal eine Überschrift drüber zu setzen, wir gehen eigentlich davon aus, dass 2026 von der wirtschaftlichen Entwicklung und damit auch der Kapitalmarktentwicklung schon so eine Neuauflage von 25 werden kann. Nicht so starke Kurssteigerungen, weil das in eine Übertreibung führt, aber zumindest durchaus spürbar einen Weg nach oben. Also, was steht auf der Habenseite? Wir haben weiter eine Wirtschaftsentwicklung in der gesamten Welt in sehr, sehr vielen Ländern. Da dürfen wir nicht nur nach Deutschland gucken, sondern in sehr vielen Ländern, wo die Wirtschaft mit den neuen geoökonomischen Bedingungen gut zurechtkommt, wo es anhaltende Dynamik gibt, wo es kaum Schwankungen in der Wirtschaftsentwicklung gibt. Wir rechnen mit 3,1% Wirtschaftswachstum weltweit in der nächsten Jahr. Das ist so viel wie im letzten Jahr. Selbst der Welthandel steigt weiter, vielleicht nicht mehr so schnell wie früher, aber auch da ist kein Einbruch zu sehen. Wir haben zum Zweiten eben diese technologischen Impulse, von denen wir schon gesprochen haben. Das Ausmaß von Innovation und Investition ist einfach sehr hoch. Und zwar nicht ausschließlich nur auch bei diesem Basis-KI in Investitionen, sondern in vielen anderen Bereichen auch. Wir haben natürlich demografische Einflüsse, die immer stärker werden, die auch negativ diskutiert werden. Bei Rente und so weiter ist das ja auch der Fall. Aber es gibt auch positive Abstrahleffekte bei den Kapitalmärkten. Alternde Gesellschaften sind Gesellschaften mit immer mehr Haushalten mit höherem Durchschnittsalter und damit eben auch Vermögen. Und das bedeutet eben höhere Nachfrage nach Kapitalmarktinstrumenten. Das merken wir auch. Und wir haben Staaten, die sich bemühen, das Wirtschaftskarussell am Drehen zu halten. Das heißt also, mit ihren Möglichkeiten, fiskalische Impulse, auch über Verschuldung oder auch monetäre Impulse durch niedrige Zinsen umzusetzen, Verteidigung auszubauen, Infrastruktur auszubauen, Nachhaltigkeit auszubauen. Und das sind schon Impulse, die dann auch im Wirtschaftswachstum ankommen. Also es ist nicht so, dass die Weltwirtschaft gelähmt ist, sondern da passiert eine ganze Menge. Aber eben, und dann wechseln wir auf die andere Seite der Bilanz, die Liste der Risiken wird auch langsam länger, und darüber muss man auch reden. Es kann nicht über 20 Jahre lang der Aktienmarkt immer nur nach oben gehen. Das wäre ein absolutes Novum, wenn nicht zwischendurch einfach Schwankungen da sind. Er geht schon nach oben, aber nicht linear. Ja, das ist ganz wichtig. Also nicht linear nach oben gehen. Das ist in den Aktienmärkten nicht angelegt. Es gibt immer Schwankungen. Und dann ist die Frage, was löst mal so eine Schwankung aus? Klar, einen Punkt haben wir gerade gehabt. Es kann eben auch sein, dass KI dann doch enttäuscht. Ja, und dann könnte es dann doch da auch zu einem einen oder anderen Aktienunfall kommen. Was haben wir noch? Wir haben zunehmend auch eine intransparente Kreditvergabe, gerade in den USA. Also wie der Bankensektor beispielsweise mit diesen ganzen neuen Unternehmen der Kryptofinanzierungswelt verbunden ist. Das ist sehr intransparent. Selbst die Aufsichtsbehörden fragen sich, wie groß ist das Engagement von Banken in diesem Bereich? Da liegen eigentlich zu wenig Informationen vor. Das gleiche gilt für Private Credit. Das ist auch eine neue Finanzierungsform. Also da ist eine Entwicklung im Gang, die man nicht so richtig übersieht. Als Risiko gibt es auch natürlich immer noch die Fortsetzung von Trump 1 sozusagen, Trumps erste Jahr. Dass also diese Handelsauseinandersetzungen in kompletten Handelskrieg ausarten. Ich glaube es zwar nicht, aber zumindest beobachten muss man das. Also wenn jedes Land gegen das andere Land jetzt Zölle erhebt, dann hält das die Weltwirtschaft nicht aus, müssen wir ganz klar sagen. Also insofern muss man sich das anschauen. Na gut, und dann haben wir die geopolitischen Damoklesschwerter, also Konflikte. Ukraine-Krieg ist immer noch das traurige Beispiel hier in Europa, aber es gibt viele, viele andere auf der Welt, die sehr schnell auch ins Wirtschaftsleben eingreifen können. Dessen muss man uns auch bewusst sein. Also man muss darüber nachdenken, dass Wirtschaftsentwicklung durch plötzliche Einflüsse, Schock sagen die Ökonomen, dann die Makroökonomen sagen dann, es war eine überraschende, breite, schlechte Bedingungen, die da gekommen sind, das ist ein negativer Schock. Das passiert immer mal, ohne dass dann die Welt untergeht, aber dann gibt es halt eine Unterbrechung in auch in der Aktienentwicklung. Das muss man einfach ein bisschen im Hinterkopf haben, ohne dass man deswegen jetzt irgendwie aussteigt im Hinblick auf vermeintlich da kommenden Schocks. Dann geht es halt noch 3 Jahre gut und man verpasst komplett eine Aktienbewegung, einschließlich der Dividenden, die in diesen 3 Jahren gezahlt würden, bevor dann vielleicht tatsächlich irgendwann mal wieder was passiert. Also das ist auch nicht die richtige Strategie.
Und so am Jahresende, man hat ja eigentlich dann immer so eine besinnliche Stimmung. Wie wichtig ist denn die Stimmung der Anlegerinnen und Anleger für die Jahresendrallye? Also wenn die gut gelaunt ins Jahresende schauen und auf die Zukunft schauen, dann müssten doch eigentlich automatisch auch das Jahresende gut
werden. Ach naja, Aktienanlage ist ein Marathon und bis zum Jahresende, also das sind jetzt noch 3 Wochen, ist es eher ein Sprint. Deswegen die beiden Sportarten passen nicht zusammen. Deswegen würde ich sagen, wer langfristig über seine Finanzen nachdenkt und dabei so in Kategorien denkt, muss ich nicht auch tatsächlich so Instrumente wie Aktien und Anleihen mit aufnehmen. Wenn man das richtig macht, dann ist das langfristig ja eine sehr gute Sache, weil die Renditen dann doch da sind, trotz aller Schwankungen. Und wenn man dann auch dieses Risikobewusstsein hat, dass es zwischendurch eben schwanken kann, dann ist man eben genau richtig unterwegs und dann klappt es auch mit dem Anlegen.
Genau. Langfristig dranbleiben, regelmäßig sparen ist ein super Instrument.
Die alten Grundsätze.
Hat sich nicht viel geändert, ja. Ne? Und ansonsten gilt natürlich keine Anlageberatung und am besten gut beraten lassen in der Sparkasse oder in der Bank.
Unbedingt.
Genau, wir beide gehen zurück an die Arbeit. Jahresende heißt doch immer noch mal ordentlich ranklotzen. Der Dezember ist gefühlt nur halb so lang wie alle anderen Monate. Und deswegen, wir hören uns auch noch 2-mal dieses Jahr sogar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir machen eine Abschlussfolge kurz vor Weihnachten. Wir 2. Und zwischen den Jahren gibt es dann den großen Ausblick, Rückblick zusammen mit Jörg Boysen, den wir.
Richtig.
Und wir freuen uns natürlich weiterhin über Ihre Zuschriften. Schreiben Sie uns gerne an podcast@dk.de mit Vorschlägen, mit Fragen, aber natürlich auch mit Ihren persönlichen Podcast-Geschichten. Über die freuen wir uns auch immer sehr, sehr. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.